Liebreicher Vater, immer wieder neu stehen wir erstaunt davor, wie viel Reichtum du in deinem Wort versteckt hast. Und jede dieser Stunden hier hat einzig den Zweck, dass wir mehr und mehr davon erkennen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du hier unseren Bruder Hans-Joachim Eckstein als Werkzeug gebrauchst, uns die Augen zu öffnen für dich und für deine Herrlichkeit, dass wir dich erfahren und dich erleben dürfen und irgendwann dich sehen dürfen, so wie du bist. Amen.
Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwo im Himmel schwebt und auf uns runterschaut, was wir tun und dann reagiert, sondern dass du so groß und so unendlich bist und dich so klein gemacht hast und in unser Leben gekommen bist, in unser Herz, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir für diese Tage, wo du mir wieder einen ganz neuen Blick in dein Herz geschenkt hast. Ich danke dir, dass du so wunderbar bist in deiner Größe und Liebe und dass du uns an deiner Hand nimmst und uns führst und leitest. Amen.
Amen. Amen.
Wer sagen die Leute, dass ich bin? Frage nicht ich, fragte Jesus seine Jünger. Der heutige Nachmittag soll der Klärung der Frage gehen, was wissen wir über zwei Personen? Eine ganz kleine, der es unangenehm ist, dass ich das überhaupt frage, das ist Markus. Und eine ganz große, der es nicht unangenehm ist, sondern die darum weiß, dass es für uns lebensnotwendig ist, dass wir es wissen, und das ist Christus. Ich habe schon deutlich gemacht, dass alle Evangelisten und so auch Markus es gar nicht mögen, wenn man über sie spricht, weil sie sagen, das gehört nicht zum Thema. Das Evangelium ist das Evangelium Gottes und es hat Jesus Christus zum Inhalt. Erst die frühe Gemeinde hat die Namen über die Schriftrollen oder die Kodizes, also schon die Bücher geschrieben, in denen die Evangelien sehr früh schon im Unterschied zur Synagoge in Buchform geschrieben wurden. Wir sagen spätestens da, wo eine Gemeinde mehrere Evangelien hatte, wurden die Namen außen drauf geschrieben und oben drüber, damit dann der Diakon, der die Schrift holte, auch wusste, welches Evangelium er holen sollte. Die Zuordnung der Namen zu den Evangelien ist also nicht im Text selbst gegeben, das mochten die nicht, weil sie ja nicht die Verfasser waren, sondern der Heilige Geist, sondern der Gemeinde zuzuschreiben, die diese Namen früh draufschrieb. Woher wissen wir, dass sie so früh zugeordnet wurden? Nun, da muss ich den Detektiv in euch wecken. Wir haben viele Tausende von Bibelhandschriften, also handgeschriebene Abschriften, neutestamentlicher Schriften, angefangen vom Ende des ersten Jahrhunderts, das ist nur Briefmarken groß, aber ungeheuerlich, weil es das Johannesevangelium ist, bis eben zur Erfindung des Buchdrucks. Und in keiner der tausenden Handschriften weicht die Zuordnung eines Evangeliums in Hinsicht auf einen Namen ab. Das heißt, es gibt also nicht, dass eine Gemeinde sagte, das Evangelium ist von Markus verfasst, die andere, das ist von einem Simon verfasst und der dritte, das ist, was weiß ich, von einem Saulus verfasst, sondern alle Evangelien sind eindeutig zugeordnet. Das bedeutet, dass bevor die Handschriften sich quasi verteilten durch Abschrift, verteilten über das ganze Römische Reich, schon am Entstehensort die Namen mit dem Buch verbunden gewesen sein müssen. Ihr versteht die Logik, nicht? Wenn es anonym verbreitet worden wäre, dann hätte man nachträglich mit bestem Wissen und Gewissen gesagt, ich glaube, das ist der Markus. Ein anderer hätte gesagt, nee, das hat der Petrus selbst geschrieben. Nicht, dann wäre das auseinandergegangen. Also das Faktum, dass alle Handschriften jedes Evangelium nur einem Namen zuordnen, macht deutlich, die Namen sind alt. Im zweiten Jahrhundert haben wir schon bei dem Kirchenvater Papias, der so um 130 wirkte, also gerade einmal 100 Jahre nach dem Kreuz und der Auferstehung Jesu, eine Zuordnung zu den verschiedenen Evangelien. Und dort auch wird der Name des Markus erwähnt. Das erfahren wir von dem Kirchenhistoriker Eusebius. Und es wird auch eine Identifizierung vorgenommen. Er sagt nämlich, der Markus, der das Evangelium verfasst hat, ist der Markus, den wir aus dem Neuen Testament kennen, als einen Mitarbeiter des Paulus und des Petrus. Das heißt, schauen wir in die Konkordanz, dann merken wir, dass Markus gar nicht im Evangelium vorkommt, das hatte ich schon gesagt, sondern dass er in der Briefliteratur vorkommt. So finden wir 1. Petrus 5,13, also in einem Petrusbrief, den Hinweis auf einen Markus und im paulinischen Zusammenhang bei Paulus in Philemon 24, Kolosser 4, Vers 10, 2. Timotheus 4, Vers 11. Ich wiederhole, Philemon 24, da gibt es nur ein Kapitel, Kolosser 4, Vers 10, 2. Timotheus 4, Vers 11. Philemon 24 ist vor allen Dingen wichtig, weil die Philemon gehört ja zu den frühen Paulusbriefen. Das heißt also, hier erscheint der Markus schon in den 50er Jahren, ganz früh, eben in einem Paulusbrief erwähnt. Als Mitarbeiter einerseits des Paulus, andererseits des Petrus. Dann erinnern wir uns auch, dass die Apostelgeschichte von eben diesem Markus berichtet, der nämlich mit seiner Familie schon in Jerusalem dazugehörte. Im Haus der Mutter traf sich die Gemeinde, Apostelgeschichte 12. Da erschrak die Gemeinde über eine Gebetserhörung. Das heißt, die beteten und als Gott das Gebet erhörte, da waren sie ganz erschrocken. Nicht, das ist das geistliche Huch, wenn Gott tut, was wir ihn bitten und wir kapieren es nicht. Und dann begleitet eben dieser Markus auf der ersten Missionsreise. Freilich spielt er keine so glückliche Rolle bei der ersten Missionsreise. Das heißt, dass er ein Evangelium der Gnade verkündigt ist, wenn es wirklich derselbe ist, verständlich. Denn er springt ab. Ihm wird die Nachfolge bei der ersten Missionsreise zu heiß, sodass Paulus ihn bei der zweiten gar nicht mitnehmen will. Aber es zeigt sich, dass er später im Philemonbrief ihn wieder angenommen hat und ihm vergeben hat, obwohl er sich aus dem Staub gemacht hatte. Aber ich deute das nur an und ich sehe schon, wie Markus virtuell hier auf dem Stuhl hin und her rutscht und sagt, also von meinen Fehlern darfst du gerne reden, aber jetzt hör auf von mir zu reden, rede endlich von Christus, das ist doch das Thema. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob wirklich dieser Markus der Verfasser ist. Im Evangelium haben wir keine deutlichen Hinweise. Natürlich hat er die Überlieferungen aus der ersten Generation, aber ob das speziell von Petrus war oder von den anderen Jüngern, gibt uns also der Text selber nicht her. Und Markus bittet auch drum, wenn ich jetzt schon anonym geschrieben habe, dann respektiert das auch und lass das auf sich beruhen. Rede Eckstein endlich von Christus. Also Markus, okay, ich höre ja schon auf. Wer sagen die Leute, dass ich sei? So fragt Christus nach Markus 8, 27 zur Eröffnung des zweiten Hauptteiles. Und ich bitte euch, wenn ihr schon da gewesen seid gestern Abend und heute Morgen, diese zwei Blätter mit drei Seiten von gestern Abend zu nehmen, also nicht die Feingliederung von heute Morgen, sondern die beiden Blätter mit drei Seiten, 1, 2, 3, auf zwei Blättern verteilt, dann könnt ihr euch leichter orientieren. Ich hatte auf der ersten Seite dort eine Gliederung vorgeschlagen, die nach inhaltlichen Kriterien sich orientiert, die theologisch inhaltlich orientierte Gliederung. Und da beginnt der zweite Hauptteil mit 8,27 bis 10,52. Also zu Beginn des zweiten Hauptteils fragt Jesus, wer sagen die Leute, dass ich sei? Die Jünger antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Der war vorher hingerichtet worden, also der auferweckte Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Das heißt also selbst der wiedergekommene Prophet Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Es gibt alttestamentliche Traditionen von Repräsentanten Gottes, also Männern und Frauen, durch die Gott gesprochen hat. Und die Umwelt Jesu schaut die Vollmacht Jesu an, ist beeindruckt von seinen Gleichnissen, beeindruckt von der Schlagfertigkeit in den Streitgesprächen mit den Gegnern, beeindruckt von den Taten, die er tut. Und sie sagen, ein großer Mann Gottes ist unter uns aufgestanden. Wie Elia, wie der Täufer, einer der Propheten ist unter uns. Man kann sagen, dass all dies eine zutreffende Bestimmung ist. Einige erinnern sich noch an ihren Schulunterricht nicht. Es gibt zutreffende Bestimmungen, die aber nicht hinreichend sind. Das heißt, man kann Jesus in der Tradition der Propheten verstehen. Ja, er wird auch in Jerusalem sterben, wie vor ihm Propheten. Man kann ihn verstehen in der Vollmacht des Elia. Aber hier ist mehr als die Propheten, hier ist mehr als Elia, hier ist mehr als der Täufer. Und deshalb wendet sich Jesus zu Petrus hin und den anderen und fragt, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Wer sagt ihr, dass ich sei? Diese Frage hat es in sich. Und ich hoffe, ihr habt es schon ein bisschen gespürt, das ganze Markus-Evangelium hat es in sich. Seid ehrlich, man hat eigentlich Markus abgelegt und hat gesagt, naja, die Bausteine des Markus kennen wir schon von der Kinderkirche, von der Jugendstunde und Jungschar her. Das heißt, das sind nette Geschichten, die für sich ganz wirkungsvoll sind, aber Markus ist doch mehr etwas für Anfänger und Kinder. Und ich bin selbst Paulus-Forscher, habe meine Doktorarbeit und die Arbeit für die Professur zu Paulus geschrieben. Ich bin unverdächtig, ich könnte nichts mit Paulus anfangen. Aber einige denken also, für Erwachsene ist eigentlich nur Paulus, nicht? Vergiss doch die Erzählungen und die Wundertaten und all das. Das ist was für Anfänger. Seid vorsichtig, wir werden heute Mittag und heute Abend merken, wir haben Markus nicht hinter uns, wir haben ihn allemal noch vor uns. Das Geheimnis des Markus-Evangeliums haben wir alle noch nicht voll erfasst. Wisst ihr, wo ich das wisse? Weil ihr noch ruhig auf den Stühlen sitzt. Hättet ihr kapiert, was uns Markus sagen will, ihr könntet nicht mehr ruhig sitzen, ihr wärt ganz fippelig vor Freude und ihr wüsstet nicht, wohin mit eurer Kraft und eurer Begeisterung. So überwältigend ist das Geheimnis, das er zu offenbaren hat. Wer sagt ihr, dass ich sei? Ja, wie kann man das denn herauskriegen, wer Christus jetzt wirklich ist nach dem Evangelium? Nun, zunächst einmal können wir sagen, die drei Hauptteile unserer Gliederung zeigen uns jeweils eine Tür, durch die wir gehen müssen, um das Geheimnis der Person Jesus Christus zu erkennen. Die erste Tür ist der erste Hauptteil, die Offenbarung der Vollmacht Jesu. Das heißt, wenn ich lese, welche Dinge er tat, wenn ich damals als Augenzeuge gesehen hat, wie er Sünder und Sünderinnen angenommen hat, wie er Lahme geheilt hat, Aussätzige gereinigt hat, ja, wie er sogar Tote auferweckt hat, dann in der Tat kann ich an diesen Zeichen, die er tat, etwas lernen über das Geheimnis seiner Person. Zweite Tür. In 8,27 bis 10,52 ist der Abschnitt, in dem er nun nicht mehr der Öffentlichkeit, sondern im Kreis der Gläubigen, der Berufenen, also innerhalb der Gemeinde, über sich und seinen Weg spricht. Das heißt, erstens einmal seine Taten und sein Wirken geben Aufschluss über das Geheimnis seiner Person. Zweitens seine Lehre. Hier haben wir in Kapitel 8 bis 10 Aussagen Jesu selber über seinen Weg und seine Beziehung zum Vater und das, was er selber ist. Und drittens, darauf wollen wir uns vor allen Dingen dann übermorgen konzentrieren, Kapitel 11 bis 16, Jesu Wirken und Lehren in Jerusalem, seine Passion und Auferstehung. Das heißt, wer Jesus wirklich ist, erkenne ich daran, welchen Weg er ging, bis hin zur Hingabe seines Lebens. Wie ernst er es meint mit dem Erbarmen und der Liebe. Das erkenne ich an seiner Bereitschaft, die Konsequenz zu ertragen, indem er sich hingegeben hat für uns. Sein Handeln, sein Lehren und sein Weg bis hin zu Kreuzesauferstehung geben Aufschluss über sein Geheimnis. Gleichzeitig, und deshalb bat ich euch auch, diese Zettel zu nehmen, und wenn ihr zu Kapitel 2 einmal kurz blättert, gleichzeitig sehen wir auf Seite 2 oben, gibt es zu diesen drei Türen noch einen weiteren Zugang. Nämlich den Zugang, dass wir überlegen, welche Titel, welche Bezeichnungen, welche Hoheitstitel werden denn im Evangelium für Jesus verwendet. Das heißt also, sage mir deinen Namen. Und jetzt nicht, ich sage dir, wie du heißt, nicht, das ist etwas zu banal, nicht, sondern sage mir deinen Namen und ich sage dir, wer du bist. Der Name, der Titel steht für etwas. Also haben wir jetzt schon vier Zugänge, um zu fragen, wer ist der? Erstens sein Wirken, zweitens seine Lehre, drittens sein Weg bis hin zum Kreuz und viertens die Titel, die von ihm gebraucht werden. Wir haben das erste schon angeschaut und wir können es uns vergegenwärtigen noch einmal. Seite 3, sein Wirken. Von Anfang an haben wir eine Entfaltung seines Wirkens in Vollmacht. Und jetzt ist das Fantastische an den ersten 8 Kapiteln. Es heißt immer, Jesus lehrte, Jesus verkündigte. Und wenn wir dann sagen, ja, was hat er denn eigentlich gelehrt? Dann suchen wir ein neues Gesetz. Wir suchen eine neue Ethik. Aber wir greifen bei Markus ins Leere. Das heißt, er möchte die Person Jesus Christus vorstellen. Er möchte nicht primär neue Regeln, neue Gesetze verkündigen. Noch nicht einmal Verhaltensanweisungen. Nicht, wenn ich jetzt sage, ja, was mache ich denn in der Nachfolge? Bei Matthäus finde ich ganze Reden, in denen Jesus mir erklärt, was heißt denn jetzt die bessere Gerechtigkeit leben? Bei Markus findest du kaum Handlungsanweisungen. Der Bezug ist immer, folge Christus nach. Und in der Nachfolge wirst du dann das tun, was Gott von dir erwartet. Es ist also nicht der Inhalt der Lehre, dass er ein neues Gesetz gibt, sondern was er lehrt, ist das, was er selber ist. Er ruft zur Nachfolge, zur Gemeinschaft mit seiner Person auf. Das, was ausführlich beschrieben wird, und ihr seht ja, wie viele Zeilen es füllt auf Seite 3, Heilungen von Besessenheit und Krankheit im Markus-Evangelium. Gleich zu Beginn heilt er einen Besessenen in der Synagoge von seiner Bindung. Die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber. Es kommt dann ein sogenannter Sammelbericht von Heilungen am Abend. Das heißt, es soll deutlich werden, das sind nur 2 Beispiele. Er hat an dem Tag noch viel mehr Menschen geheilt. 1,40 kommt zu ihm ein Aussätziger und sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und er berührt in Erbarmen diesen Aussätzigen, was ein Reiner nie darf. Warum? Er würde sich verunreinigen und reinigt ihn. Wenn Menschen Unreine berühren, werden sie selbst unrein. So wurde euch früher schon als kleinen Kindern gesagt, habt keinen Umgang mit schlechten Menschen, denn es hat noch nie ein gesunder Apfel einen Faulen angesteckt, sondern immer der Faule den Gesunden. Nicht? Das heißt also, jemand verunreinigt sich. Und das war natürlich die Vorstellung auch im Judentum. Wenn ich mich durch falsche Speisen, durch falsche Gegenstände, durch falsche Menschen verunreinige, dann geht die Unreinheit auf mich über. Der Sohn Gottes aber wird nicht unrein, wenn er Unreine berührt. Wenn Gott einen Unheiligen berührt, heiligt er den. Er berührt, er greift den Aussätzigen und macht ihn rein. In 2,1 folgende wird ein Gelähmter zu Jesus getragen. Er wird durchs Dach gelassen von seinen Begleitern, die ihn auf einer Trage oder einer Matte tragen. Und Jesus sieht, wie viel Aufwand die betreiben, wie groß ihr Vertrauen ist. Und Er vergibt diesem Gelähmten seine Sünden und fordert ihn auf, steh auf und heilt ihn. Die verdorrte Hand am Sabbat, dann wieder ein Sammelbericht von den Heilungen am See. In 5,1 folgende wird ein Besessener von Gerasa, das ist im heidnischen Gebiet, geheilt. Dann 5,21 bis 43, die ergreifenden beiden Heilungen von den Frauen, respektive der Frau und dem Mädchen, blutflüssige Frau, Tochter des Jairus. Wieder ein Sammelbericht von Krankenheilungen am Westufer. Die Tochter einer Syrophönizierin, es kommt eine Mutter für ihre besessene Tochter und bittet Jesus darum, wir werden das heute Abend noch streifen, dass er doch ihr helfen möge und der Tochter. Und schlussendlich tut es Jesus. Die Heilung eines Taubstummen, die Heilung von dem Blinden vor Bethsaida, von dem besessenen Knaben und schließlich in Markus 10, das wird heute Abend auch nochmal Thema sein wegen des Glaubens, die Heilung des Blinden Bartimäus. Wenn ich also frage, wer ist er, dann können wir das alte, schöne, deutsche, aber vergessene Wort bemühen. Er ist ein Heiland. Er ist einer, der heilt. Was er anfasst, wird rein. Was er anschaut, wird erlöst. Was er anspricht, wird frei und gesund. Welche Wirkung ging von Jesus aus? Wir können uns das gar nicht vorstellen. Oft war es nur das Gerücht, das wie Wellen in das Land hineinging. Ja, denkt bitte an diese Frau, die so schlimm seit 12 Jahren krank war, in Markus 5, 21 folgende. Sie sagte, wenn ich nur seinen Mantel berühren darf, werde ich gesund. Was schwätzen wir? Was tun wir wichtig? Was sind wir hektisch und aktiv, um was zu bewegen in dieser Welt? Jesus, der Sohn Gottes, er war. Wir sollten viel weniger reden, wir sollten mehr tun. Wir sollten uns viel weniger auf unser Tun konzentrieren. Wir sollten mehr sein. Jesus war der Sohn Gottes. Jesus war in Gemeinschaft mit seinem Vater. Wir meinen immer, je mehr wir aktiv sind, desto mehr kommt dabei heraus. Jesus aber war nicht hektisch. Jesus ist auch nicht, wie manche junge Mitarbeiter heute schon noch vor ihrer Ordination ihren Burnout kriegen, bevor sie richtig gebrannt haben. Jesus ist auch nicht an Überarbeitung gestorben, das ist ein Gerücht. Er ist nicht bis zum Umfallen aktiv gewesen. Er starb in Konsequenz seiner Liebe, aber nicht aus Hektik. Wenn wir müde werden über unseren Glauben, wenn wir schwach werden über unseren Glauben, machen wir etwas anders als Christus. Er ist der Sohn Gottes. Lasst uns weniger reden, lasst uns mehr tun. Lasst uns weniger uns auf unser Tun konzentrieren, lasst uns sein. Christus war die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person. Und der Vater hat durch ihn geheilt. Bevor wir wissen, was Vollmacht ist, müssen wir erstmal erkennen, wie ohnmächtig unsere vermeintliche Stärke ist, unser Aktivismus. Er kam und Menschen waren fasziniert. Ich gestehe, es ist mir in meinem Leben ein paar Mal passiert, dass ich Menschen traf, die auf mich wirkten. Und zwar nicht durch ihre Wichtigtuerei, sondern durch ihre Güte, die auf mich wirkten durch ihre Ausstrahlung. Letzthin, ich hatte es noch gestern gesagt, als wir den Messias hörten, alle haben gegeigt und geblasen und getan, wie sie konnten und die Harfe gezupft. Alle waren mühsam dabei, der ganze Chor hat sein Bestes gegeben. Und es war die Sängerin, die gesungen hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und mir hat es die Sprache verschlagen. Sie war in Beziehung zu ihrem Erlöser. Und sie hob sich als eine Stimme ab von der ganzen anderen Gesellschaft bei diesem Konzert. Ich habe es schon in Predigten erlebt, dass plötzlich Gott zu mir gesprochen hat. Das war aber nicht, dass der besonders raffiniert gepredigt hat. Ich habe es schon erlebt, dass ich über die Straße ging und war trübsinnig in dem, was ich tat. Der Tag war nichts, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt. Also so ein Tag war das. Und plötzlich guckte ich an ein strahlendes Gesicht und schüttelte mich einmal und war wach. Da hat mich einer einfach nur durch seine Identität, durch sein Strahlen beschämt. Und ich habe gesagt, was läufst du als Christ so trübsinnig durch Tübingen? Das solltest du sein. Identisch. Was nöselst du rum? Was bist du unzufrieden? Jesus war nicht hektisch. Er war. Er ruhte in Gott, seinem Vater. Er ruhte in der Gewissheit seiner Sendung. Und wo er auftauchte, wirkte er heilsam. Er schaute Menschen an, die bis eben noch gierig ihr eigenes Geld zählten. Und der Levi steht auf wie in Trance, lässt alles stehen und fallen, dass es klappert auf dem Boden mit dem ganzen Kleingeld und geht hinter ihm her. Das ist Identität. Das ist Persönlichkeit. Das ist Vollmacht. Wenn ich nur seinen Mantel berühren kann, wer ist der, der eine solche Ausstrahlung hat? Ich bin's nicht. Du bist's auch nicht. Aber wir sollen teilhaben an ihm. Denn immer dann, wenn Jesus von sich spricht in Markus 8 bis 10, spricht er sofort anschließend von denen, die ihm nachfolgen. Du bist kein kleiner Christus und keine kleine Christa. Und das sein zu wollen, macht schon alles kaputt. Aber das, was wir sein sollen, ist mit striktem Überholverbot in der Nachfolge ihm auf den Fersen. Denn das, was hier steht, ist nur der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Markus, wie geht's denn weiter? Ja, sagt Markus, nimm dein Tagebuch und schreib. Die Fortsetzung des Evangeliums ist dein Leben, das der markinischen Gemeinde und das deines Lebens. Jesus Christus ist in der Tat, wenn ich dieses Wort noch einmal beleben darf, der Heiland. Einer, in dem Jesaja 40 folgende wahr wird. Dein Gott ist bei dir. Er ist der lebende Gottesbeweis. Er ist der lebende Gottesbeweis. So bin ich zum Glauben gekommen. Unter einer Predigt, bei der ich eigentlich schon Jungschalleiter darauf achtete, dass die Jungschaller keinen Blödsinn machte, nicht? Also hier mal ein strenger Blick, nicht? Und da mal eine Geste nach rechts, damit die halbwegs gezügelt bleiben. Und plötzlich, während ich links und rechts regulierte, merkte ich zunehmend, wie die Predigt mich traf. Und ich plötzlich Gott zu mir sprechen hörte. Ich habe gar nicht mehr den Mann gesehen, der predigte. Ich habe Gott gehört durch diesen Mann. Und ich wusste, Gott tritt mir entgegen und sagt, Hans-Joachim, du gehörst mir und ich gehöre dir. Ich habe nicht mehr gesagt, Herr, ich will aber erst einen Beweis haben. Ich bin auch dem Prediger nicht ins Wort gefallen und gesagt, halte mal, so schnell lass mich nicht überzeugen. Sondern während er redete, habe ich Gott als gegenwärtig erfahren. Wo Christus auftrat, war der himmlische Vater gegenwärtig. Tröstend, heilend, erlösend, nicht vernichtend, nicht verurteilend. Wohl in Wahrheit beschämend. Aber es war keine Wahrheit, die erniedrigte. Es war die Liebe. Es war das Erbarmen, das beschämte. Kennt ihr diese Art des Richtens? Das sind dann diese Begegnungen, von denen ich sprach, von denen wir so wenig in unserem Leben haben. Ich werde beschämt, nicht von einem, der sich zum Richter aufspielt und sagt, Eckstein, ich muss dich mal kritisieren. Ich werde beschämt von jemand, der anders ist, der nämlich so ist, wie ich nach Gottes Sinn der Absicht meines Schöpfers selbst sein sollte. Das lässt mich verstummen. Das überwindet mich. Wo Christus auftrat, ist dies geschehen. Nun haben wir zusätzlich Rettungswunder noch einmal erwähnt. Das heißt, dass Christus nicht nur gegenüber dem Einzelnen diese Gesundende, diese heilsame Ausstrahlung hatte, dass sein Wort, dass sein Blick, dass seine Berührung Menschen gesund machte von allen Bindungen, von allen Einschränkungen ihres Lebens, sondern es werden noch zusätzlich sogenannte Rettungswunder erzählt. Die Stillung des Sturms in 4,35 bis 41. Jesus ist bei ihnen, aber die Not ist groß. Und der Christus bei ihnen, der Gott bei ihnen, der scheint untätig zu sein. So wie in dem Leben der markinischen Gemeinde, so wie in deinem Leben. Du weißt schon, ja, Jesus ist bei mir. Aber im Alltag merkst du, dass die Wellen immer höher werden und dass dein kleines Schifflein unterzugehen droht durch die Summe all deiner Überlastungen, durch den Ärger, durch Krankheit, Anfechtung, Zweifel oder auch durch Abwertung, die du durch andere Menschen erfährst. Und du wächst dann deinen Christus nach dem Motto, Herr, ich muss dich mal darauf hinweisen, mir geht's gerade nicht so gut, als würde er das nicht selber sehen und hätte er es nicht mitgekriegt. Und er gebietet dem Sturm. Jesus ist der Herr über alle Gewalten. Und da ihr mit eurem Gummiboot immer nur und schwimmreif im Sommer in der warmen Pfütze badet, habt ihr keine Ahnung, was dieses Bild von der Sturmstillung in Wahrheit bedeutet. Ihr freut euch ja zum Surfen, wenn es ein bisschen Wellen gibt, nicht? Für einen Menschen der Antike, der mit Nussschalen dem Meer ausgesetzt war, ja selbst für einen Fischer auf dem See Genezareth mit seinen tückischen Unwettern und plötzlichen Stürmen, die aufkommen, war das Wasser eine chaotische Macht. Wenn du das mal ahnen willst, dann musst du mal in den Ferien auf das Meer rausschwimmen in tiefer Nacht und dir dann vorstellen, was alles unter dir wohl da unten krabbeln und beißen. Habt ihr das schon mal gemacht? Da kannst du plötzlich auf dem Wasser gehen, aber nicht aus Vollmacht, sondern vor Entsetzen. Da stellst du dir vor, was alles unten an dir rumschnuppert und nach dir greift. Und dann wird ja ganz anders, nicht? Und dann gehst du wie eine Mickey-Maus-Figur, rast du so wieder ins Hotel zurück, nicht auf dem Wasser. Das ist so eine leichte Ahnung. Oder wenn du wirklich mal übers Meer fährst und kriegst es mit. Das heißt, Wasser ist nicht eine harmlose Sache für die Antike, sondern das Bild für die Chaosmacht. Lange Zeit hätten wir das in Deutschland nicht denken können. Jetzt gibt es leider Teile von Deutschland, die durch die Wetterveränderung diese Urmacht plötzlich wieder erleben. Nicht? Da kommt es den Berg runter oder die Flüsse steigen hoch. Ich bin selbst an der Lahn groß geworden. Da war das alle 3-4 Jahre so. Nicht? Das findest du dann nicht mehr witzig, wenn alle 3 Jahre das Wasser in deinem Haus hochsteigt und anschließend sinkt es ab und lässt alles zurück, was es mitgebracht hat. Und du kriegst die Wände nicht mehr trocken. Nicht? Also ein bisschen ahnen wir wieder Wasser als Gefahr. Das müssen wir wissen, um zu verstehen, was hier beschrieben wird. Er gebietet selbst den Naturgewalten. Er gebietet den Mächten. Christus ist der Herr über die Natur, über die Gewalten. Die Speisung der 5000, da sagst du jetzt, das erleben wir jeden Tag, wenn wir hier so gut versorgt werden. Nicht? Was ist da an einem Speisungswunder schon dran? Die gute Küche in Langensteinbach ist ja jeden Tag ein Speisungswunder. Nein, aber hier geht es um viel mehr. Es ist die Aufnahme der Verheißung des Alten Testamentes. Gott lässt sein Volk in der Wüste nicht verhungern. Er, Jahwe, ist der, der einen Tisch bereiten kann, mitten in der Wüste. Und hier ist es nun Christus, der sich als der Herr über die Not erweist. Ich will dich versorgen. Du brauchst keine Not bei mir leiden. Kennt ihr den Psalm 23? Ich meine jetzt nicht vom Lesen, sondern aus eurem gelebten Leben. Ich weiß nicht, ob ihr einige Bibeltexte habt, die ihr, wenn ihr von Albträumen wachgerüttelt werdet, beten könnt, wenn ihr nachts nicht einschlafen könnt vor Sorge. Psalm 23 gehört für viele Christen, auch für mich, zu der Reihe der Texte. Dass er mich zum frischen Wasser führt, dass er wie ein Hirte dafür sorgt, dass ich keine Not leiden muss. Christus ist der Herr über die Not. Das ist die Botschaft der Speisung der 5000. Da ging es nicht um ein Happening, sondern da ging es darum, dass er sich offenbart als der, der all unsere Not stillen kann. Jesus wandelt auf dem Meer. Er in 6,45 bis 52 ist der Herr über alle Gefahr. Das heißt, die Wellen, die dir noch über dem Kopf zusammenzuschlagen drohen, die hat er schon unter seinen Füßen. All die Probleme, die bei dir noch schwappeln wie die Urgewalt, hat er schon unter seinen Füßen. Wenn du sagst, Herr, ich blicke nicht mehr durch, dann sagt er dir, liebes Kind, ich hab's schon unter meinen Füßen. Er ist der Herr über die Gefahr, wie immer die Gefahren sind. Das, was du noch vor dir hast, das hat er schon unter sich. Und noch einmal die Speisung der 4000. Warum denn eigentlich? Da ist jetzt dem Markus der Stoff ausgegangen, hat gesagt, ich brauche noch ein Füllsel. Nicht so machen wir das, wenn wir schnell ein Manuskript fertig machen wollen. Nicht, dann ruft mich die Lektorin an, Herr Eckstein, es ist eine ungerade Zahl, wir sollten immer einen Achterschnitt haben. Haben Sie nicht noch einen Text? Ist das der Grund, warum der Markus hier die Speisung der 4000 hat? Oh nein, es hat eine tiefe Bedeutung. Jesus fragt anschließend seine Jünger, als ich die 5000 speiste, wie viele Körbe voll habt ihr gesammelt? Und sie antworten mit euch, 12 Körbe. Und als ich die 4000 speiste, wie viele Körbe habt ihr da gesammelt, fragt er seine Jünger. 7. Die Speisung der 5000 ist die Erfüllung der Verheißung an Israel. Die 12-Zahl steht für Israel. Die Speisung der 4000 geschieht auf der Seite, die heidnisch ist, in heidnischem Land. Und die 7-Zahl, 7 Diakone werden gewählt. Die 7-Zahl ist die Vollzahl der Heiden. Das heißt, dass hier das Nebeneinander der Fülle für Israel und der Fülle für die Heiden symbolisch angedeutet ist. Und dass Markus nicht aus Versehen nur das so schreibt, wird daran deutlich, dass er ja berichtet, dass Jesus seine Jünger fragt, als ich die 5000 speiste, wie viele Körbe habt ihr gesammelt? Als ich die 4000 speiste, wie viele Körbe habe ich gesammelt? Ich bin der Knecht Gottes, von dem gesagt wird, dass er für Israel und für die Völker das Licht bringt, das Recht bringt und das Heil bringt. Also haben wir in ihm den Herrn, den Kyrios. Und schauen wir genau hin, dann in der Tat wird von Christus gesagt, was das Alte Testament von seinem Vater sagt, von Jahwe selbst, wenn er kommt. Und so wundert es nicht, dass am Abschluss von der Heilung des Taubstummen in 7,31 folgende der Chor einstimmt und sagt, wer ist der? Er hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht. Die Blinden macht er sehen und die Taubstummen macht er wieder reden und hören. Was heißt das? Er hat alles gut gemacht. Er ist der Schöpfer. Bei der ersten Schöpfung, siehe, es war sehr gut. Jetzt hat Gott seine neue Schöpfung in seinem Sohn geschenkt. Und der Chor derer, die es sehen, sagen, siehe, es war sehr gut. Und wenn die Blinden sehen und die Lahmen gehen und aufspringen wie ein Hirsch und wenn die Taubstummen Gott loben können und hören können, ist es die Erfüllung von Jesaja 35 für das Kommen Gottes selbst. Die Frage, wer ist in Christus gekommen, ist eindeutig zu beantworten. In Christus ist Gott selbst erschienen, der Vater in seinem Sohn. Das ist die Botschaft, die uns Markus im ersten Teil deutlich machen will. Und nun der zweite Teil setzt ein mit diesem Gespräch, das Christus mit seinen Jüngern hat. Und die Frage ist immer noch im Raum, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Lassen sich die ersten 8 Kapitel des Markus-Evangeliums von einem Propheten sagen? Nein. Kein Prophet hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das kann alleine Gott. Die Gegner Jesu haben Recht, wenn sie das sagen. Und das ist immer ein seltsamer Kreislauf, den wir in der Exegese der historischen Kritik haben. Da sagen nämlich viele, ja, Jesus meinte das gar nicht so mit, ich vergebe dir deine Sünden. Der meinte mehr, möge dir Gott vergeben, wie das einem Pfarrer zu einem Sterbenden sagt, nicht? Also, möge Gott dir vergeben, nicht? Das ist nicht so gemeint. Ja, wenn ich das so interpretiere, warum haben die Gegner sich dann aufgeregt? Hätte Jesus nur gesagt, ich wünsche dir von Herzen, dass Gott dir vergibt, hätte kein Gegner was dagegen gehabt. Das würde jeder jüdische Schriftgelehrte genauso sagen. Nein, die Gegner haben Jesus besser verstanden als die meisten Theologen heute. Der, der so spricht, maßt sich an, auf die Seite Gottes zu gehören, nicht die der Menschen. Das heißt, er ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als der Täufer. Er ist mehr als Elia. Und aus Petrus platzt es raus, du bist der Christus. Und ich sehe den Petrus richtig zu den 11 anderen Jüngern sagen, wie war ich? Super, gell? Das war die Antwort. Das wollte er hören. Und während der Petrus sich noch auf seine Schultern klopft, fängt Jesus an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Und er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. 8,32. Und er redete das Wort frei und offen. Wie hat er denn bisher geredet? Bisher hat er in Bildern geredet. Bisher hat er in Gleichnissen geredet. Bisher hat er in Rätselworten geredet, sodass die, die das Geheimnis geschenkt bekommen haben, der Königsherrschaft Gottes, es sehr wohl verstehen konnten. Die Gegner aber gar nicht wussten, wovon Jesus redet. Jetzt spricht er frei und offen zu ihnen. Und er sagt ihnen, der Weg des Menschensohns wird in der Konsequenz seiner Liebe und in der Konsequenz des Hasses dieser Welt zwangsläufig zum Leiden führen. Ich muss ans Kreuz gehen. Frei redet er und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite. Und das müsst ihr jetzt mal auf euch wirken lassen. Er nahm ihn beiseite. Jahwe in Menschengestalt. Gott selbst in Person seines Sohnes. Und fing an, ihm zu wehren. Das heißt, er hat auf ihn eingeredet. Er hat ihn beschwichtigt. Er wollte ihn abbringen. Er wollte Gott sagen, wo es lang geht. Ist das ein Blödmann, sagst du? Das bist du. Wie oft wollen wir Gott sagen, wo es lang geht? Wie oft meinen wir, wir hätten den besseren Überblick über unser Leben? Und wenn uns Gott Umwege führt, ich meine jetzt nicht durch unsere Schuld, wir selber in Umwege kommen, sondern es nicht so läuft, wie wir es als geistige Optimallösung sehen, machen wir ihm Vorwürfe, wir nehmen Christus in der stillen Zeit zusammen und sagen, jetzt wo gerade keiner zuhört, jetzt muss ich dir mal die Leviten lesen. Als würden wir doch im Gesetz leben. Die Leviten stehen im Gesetz, nicht? Die stehen nicht im Evangelium. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus. Habt ihr das Wort bedroht schon mal gelesen im Markus-Evangelium? Wem gegenüber hat Jesus bedrohend gewirkt? Der Heiland. Dem Sturm und den Dämonen. Dem Sturm und den Dämonen. Er bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir. Eigentlich, wörtlich heißt es, ich bin gerade enttäuscht, dass das da steht. Ich habe es vorhin im Griechisch gelesen. Hinter mich, Petrus. Hinter mich, Petrus. Aber er redet nicht mit dem Namen Petrus an, sondern mit der Funktion, die er gerade annimmt. Hinter mich, du Zerstörer, du Zweifler, du, der du den Keil treibst zwischen Gott und mich, zwischen Gott und seinen guten Willen. Hinter mich, Satan. Seht ihr die Mundwinkel des Petrus runterfallen? Die wippen noch 3-mal nach unten, nicht? Weil die so abstürzen. Eben noch heilsgewiss und siegessicher, guckt er die anderen frech an mit funkelnden Augen. War ich nicht super? Ich hab's dem Christus gesagt. Du bist Christus. Und jetzt Kaum 2 Minuten später wird er von ihm hinter sich gezwungen, hinter Jesus gezwungen, als Zweifler, als Zerstörer. Petrus, du machst alles kaputt. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wer ist Christus? Christus ist sehr wohl der Messias. Christus ist sehr wohl der erwartete Gesalbte. Das Bekenntnis des Petrus war nicht falsch. Es war ja so richtig, dass wir noch bis heute den Christustitel quasi als Familiennamen, als Beinamen verwenden. Und die meisten von uns würden sagen, Jesus Christus, naja, das ist eben genauso, wie einer einen Vornamen und einen Zunamen hat. Nicht? Wir benutzen das als Namen. Und das ist auch nicht falsch, weil schon im Neuen Testament Jesus Christus die Verbindung von Name und Titel so ist, dass es den einen nur gibt. Aber was war seine Assoziation bei Christus? Er erwartete von dem Messias einen Messias der Macht und der Durchsetzung. Er wartete darauf, dass Christus kommt und seine Feinde mit dem Schwert köpft und zu Tode schlägt. Und das haben die Jünger noch bis hin zum Verrat gedacht. Deshalb auch das Messer, das Schwert, das sie dabei haben, um parat zu sein, wenn Jesus endlich dann die Mäntel abwirft, alle holen die Schwerter raus und dann kommt der Aufstand in Jerusalem. Sie dachten nicht göttlich, sie dachten menschlich. Der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um zu vernichten, um zu richten, sondern selbst zum Erstaunen Johannes des Täufers kam er sehr wohl zum Gericht. Aber der Richter nahm die Strafe auf sich. Er ließ sich selber lieber geißeln und ans Kreuz schlagen, als dass er die Menschen vernichtete, um deren Willen er doch gekommen ist. Gottes Wege geht Gott so, wie er will, in seiner Liebe. Ist der Christustitel berechtigt? Er ist berechtigt, aber nur, wenn ich ihn so verstehe, wie Christus selbst ihn füllt. Du bist Christus, ist richtig, aber wenn er der Christus ist, dann darf er sagen, wer er ist. Seid ihr noch auf Seite 2 mit mir zusammen bei den Hoheitstiteln? Ist Christus ein richtiger Titel, um das Geheimnis Jesu zu erfassen? Ja, aber es sind nicht die alttestamentlichen Messias-Verheißungen und das jüdische Verständnis des Messias, das Maßstab für uns sein kann, wer Christus ist, sondern umgekehrt. Jesus Christus sagt mir, wie ich meine Messias-Erwartung an ihm auszurichten und zu korrigieren habe. Also Jesus Christus sagt mir, wie ich den Messias zu erwarten habe. Und nicht ich habe mit meiner Messias-Erwartung zu sagen, wie Christus gefälligst zu sein hat. Denn manche Juden, die Jünger gehörten dazu, haben die Messias-Erwartung gehabt, er kommt, um die Römer ins Mittelmeer zu werfen. Ein großer Triumph, eine große Schlacht. Sogar die beiden Zebedaiden, die gehörten ja auch zum engsten Kreis der 4, Johannes und Jakobus, die käppelten auf dem Weg. Ihr kennt das ja, wenn Kinder dann immer so sich mit dem Ellbogen runterschubsen, nicht? Wer darf näher beim Lehrer oder bei der Jungscharleiterin sein, nicht? Wenn man Anschluss sucht, nicht? Und dann stoßen sich gegenseitig weg. Auf dem Weg haben sie gekäppelt und um die Rangfolge gestritten. Und Jesus erwischte sie dabei und hat sie gestellt. Und dann kam raus, was sie wollen. Bei Markus knallhart. Markus schont keinen. Er ist der härteste Evangelist. Bei Markus sagen die Zebedaiden selber, wir streiten darum, wer zur Rechten und zur Linken sitzt. Bei Matthäus wird es etwas anders dargestellt. Wisst ihr, ist schon aufgefallen? Matthäus ist nicht so brutal. Also Markus ist ja auch nicht brutal, aber er ist gnadenlos. Er ist ja nicht gnadenlos, er ist liebevoll, aber er ist wahrhaftig. Er ist sehr wahrhaftig, er schont uns nicht. Bei Matthäus ist es die Mutter. Und schon wird einem das Herz warm. Ist das nicht toll? Kommt eine Mutter und will ihre Söhne unterbringen im Reich Gottes. Kann man ihr nicht wirklich übel nehmen, nicht? Das ist schon nicht mehr so schlimm, nicht? Aber bei Markus wird keiner geschont. Petrus wird nicht geschont. Satan hinter mich. Johannes und Jakobus wollen zur Rechten und zur Linken sitzen. Das heißt, die haben die Einnahme Jerusalems, das in das Meer werfen der Römer, schon in der Fantasie durchgespielt. Und die sagen, und wenn der Messias jetzt auf den Thron geht, wer sitzt zur Rechten, wer zur Linken? Und die anderen sagen, ich sitze, Jakobus, ich sitze da. Und die anderen 10 Jünger sagen, hier werden Rollen verteilt und ich bin nicht dabei, habe ich was verpasst? Denen ging es bei der Messias-Erwartung um die Durchsetzung eigener Interessen. Hinter mich, sagt er. Lerne wieder Nachfolge. In der Nachfolge Jesu, das habe ich euch gesagt, besteht absolutes Überholverbot. Petrus hat den Messias überholt und wollte schon mal Bahn für ihn brechen und ihn dahin lenken, wo er ihn hinhaben wollte. Ist das nicht ein Spiegel unseres Christseins? Wir wollen immer, dass Christus endlich einsieht, wie klug unsere Wünsche sind. Wir wollen ihm immer sagen, findest du nicht auch, dass das die beste Lösung wäre? Und nennen das dann Gehorsam. Er sagt da nicht unbedingt Satan. Er sagt mal Kind, er zwinkert dich mal an. Wenn es schlimm kommt, muss er auch mal ernst werden. Und sagt, hinter mich. Der Christus geht vorne und du gehst hinter ihm. Denn es geht ins Leben und es geht nicht in den Tod. Also, hinter mich. Der Christus ist der, der bestimmt, wo es lang geht. Wir lesen das Alte Testament vom Neuen her. Und wir werden es jetzt merken, dass alle Titel, die von ihm gebraucht werden, alttestamentlich vorbereitet sind. Aber keine Verheißung des Alten Testamentes alleine das Personengeheimnis Jesu umfassend klären kann. Ist er der König der Juden, wie es die Gegner sagen? Ja, er ist der König der Juden. Ja, er reitet ein auf einem Esel und macht die Verheißung des Friedefürsten wahr. Aber er reitet ein, um seine Herrschaft durch Selbsthingabe und Liebe machtvoll durchzusetzen. Gegen die Erwartung der meisten Zeitgenossen. Und so können wir gerade weitermachen. Ist Jesus der Sohn Davids? Sohn Davids, damit verbinden wir all die Verheißungen, dass Gott noch einmal seine Herrschaft in Israel aufrichten wird, noch einmal die großen Zeiten Israels da sein werden. Der Bartimäus, der wird ihn anrufen als Sohn Davids. Wird er korrigiert? Nein, er wird erhört. Also, Sohn Davids ist eine zutreffende Beschreibung für Jesus, aber es ist keine hinreichende. Und in dem Streit unter Sohn David habe ich es aufgeführt, Markus 12, 35 bis 37, argumentiert Jesus selbst mit seinen Gegnern ganz raffiniert, indem er Psalm 110, 1 zitiert. Dort heißt es, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Gegner unter deine Füße lege. Und Jesus guckt sie an und sagt, halte mal, was steht hier? Es sprach der Herr, Jahwe, zu meinem Herrn. Wer ist mein? Nun, das ist David, das ist ja im Psalm Davids. Also gibt es hier drei Personen. Es sprach der Herr zu meinem, ich bin David, Herr, das muss ein anderer sein. Das heißt, David hatte Jahwe als Herrn und er spricht noch einmal von seinem Herrn. Es sprach der Herr zu meinem Herrn, sagt David. Und Jesus sagt, ja, halte mal. Wie kann dann der Menschensohn, der Davidssohn, der Sohn David sein, wenn er in Wahrheit sein Herr ist? Das ist eine ganz trickige Sache, nicht? Wenn ihr meint, ich mute euch viel zu, ihr hättet mal Jesus hören sollen, nicht? Da werdet ihr überhaupt erst gefordert. Was macht Jesus hier? Nun, er macht deutlich, ihr dürft mich gerne Sohn Davids nennen. Aber der Davidssohn ist mehr als David selbst. Es ist eine zutreffende Bestimmung, ihn Sohn Davids zu nennen. Aber ich kann das missverstehen, wenn ich sage, damit wäre er weniger als David, weil er nur sein Nachfolger ist. Nein, er ist viel mehr. Er ist der Christus, der Messias und mehr. Er ist der Sohn Davids und er ist mehr. Ja, sagen wir, jetzt kommen wir endlich zu dem Titel, bei dem die Eindeutigkeit da ist, nämlich Menschensohn. Christus ist der Menschensohn. Warum bist du mit der Bestimmung bei Markus auf der richtigen Seite? Nun, der Menschensohn-Titel, ist es euch aufgefallen, ist der Titel, den Jesus selbst verwendet. Den Jesus selbst verwendet. Das heißt, er spricht von sich immer von dem Menschensohn. Und wenn wir sagen, wo kommt denn der Begriff her, der ist ganz schwer verständlich. Die griechische Gemeinde hat ihn nicht richtig verstehen können, warum auch außerhalb der Evangelien er gar nicht vorkommt im Neuen Testament, auch bei Paulus. Weil Menschensohn, wenn ich das einem Griechen sage, ja, was soll ich mir darunter vorstellen? Das kommt von Daniel 7. Vorher werden die Weltenherrscher beschrieben als Bestien, als wilde Tiere. Und im Kontrast zu den wilden Tieren kommt der Menschengleiche, der in Menschengestalt, der Menschensohn, das heißt der Mensch. Und er bekommt die Herrschaft von Gott übertragen. Jesus benutzt den Menschensohn-Titel durchaus in der Weise, wie wir ihn gewiss am Montag dann für das Kommen des Menschensohnes im Anschluss an Daniel 7 erkennen. Aber Jesus ist zugleich der gegenwärtig wirkende Menschensohn. Das heißt, Jesus sagt, ich bin nicht nur der Kommende, wie es von Daniel 7 her in der Zukunft steht, ich bin schon da. Gegenwärtig heile ich, gegenwärtig vergebe ich Sünden, gegenwärtig auch habe ich die Macht über den Sabbat, um zu heilen und dann zu wirken. Und das entscheidende 10,45, dort sagt Jesus zum Abschluss der Jüngerbelehrung, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Also er hat hier eine Bestimmung seiner Person, die mit einer Negation anfängt. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Das ist die Erwartung der Zebedaiden. Wir wollen die Völker unterwerfen. Wir wollen groß sein. Wir wollen andere unter uns bringen. Wir wollen die Ersten sein in der Gemeinde. Wir gehen ganz nach oben. Und er sagt, dazu bin ich nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um selbst zu dienen und mein Leben zu geben als Auslösung für die vielen, zur Vergebung für die vielen. Entspricht Jesus von Nazareth der Menschensohn-Erwartung des Alten Testaments und des Judentums? Es ist zutreffend, aber nicht hinreichend. Und deshalb konnte ihn Israel gar nicht verstehen, alleine durch Torah-Studium. Denn im Alten Testament haben wir alle Verheißungen, die Jesus erfüllt, angelegt. Aber es gibt keine einzige Stelle im Alten Testament, wo alle Verheißungen, die auf Jesus zulaufen, tatsächlich in einem Kapitel stehen, beisammen stehen. Das heißt, wen erwartet Israel, wenn sie den Messias erwarten? Jetzt hört hin, achtet drauf. Bis in die Gegenwart hinein erwartet Israel einen Menschen. Der Messias ist ein Mensch, er ist nicht Gott. Für Israel gibt es, wie das Schema Israel, höre Israel, eindeutig bekennt, es gibt nur einen Gott, nur einen Herrn. Und weder die Propheten noch die Menschen, nicht noch der Menschensohn, noch der Davidsohn, noch der Messias sind mehr als Mensch. Sie sind erwählte Menschen, sogar entrückt in die Wolken, um die Vollmacht zu bekommen. Aber Israel erwartet nicht den Sohn Gottes als Gott, Sohn Gottes als den, der bei Gott lebt. Das heißt, in Christus kam mehr, als Israel ahnte. Und es musste ein Jude wie Paulus Christus selbst begegnen, um zu erkennen, dass in ihm Gottes Sohn ihm begegnet. Und das ist das Faszinierende. Und das ist das, was Markus in einem Titel ausgesprochen sieht. Christus ist nicht eindeutig, Sohn Davids ist nicht eindeutig. Herr kann alles bedeuten, von Höflichkeitsanrede bis zu Kaiser. Ein Titel ist für ihn eindeutig, Sohn Gottes. Das ist der Titel, den Gott selbst gebraucht hat bei der Taufe und auf dem Berg der Verklärung. Und die anderen Jünger haben begeistert gesagt, als sie auf dem Berg der Verklärung Jesus in seiner wahren Gestalt sahen. Nicht, er war verklärt, verwandelt. Sie sahen ihn in seiner Herrlichkeit. Es wird als ein Strahlen heller und weißer als alle Analogien es sind. Es findet Markus gar keinen Vergleich, um zu sagen, was sie sahen. Und Petrus meint, jetzt habe ich was dazugelernt. Zweiter Versuch, der arme Kerl, nicht? Der wird so gezeigt, wie er wirklich war. Zweiter Versuch. Und er sagte, jetzt habe ich kapiert, wer du bist, Jesus. Du bist nicht nur ein Rabbi wie andere, sondern du bist ein besonderer Rabbi. Und er sieht Jesus mit Mose und Elia und er sagt, I got it, jetzt habe ich es kapiert. Herr, hier ist gut sein. Das kann man von Langensteinbach sagen, nicht? Hier ist gut sein. Lasst uns 3 Hütten bauen. Braucht ihr noch 2? Lasst uns 3 Hütten bauen. 3 Stiftshütten. Eine für Mose, die alte Stiftshütte. Die 2. für Elia. Mose repräsentiert die Offenbarung im Gesetz. Elia repräsentiert die Offenbarung durch die Propheten. Dann habe ich schon mal eine doppelte Gottesbegegnung. Nicht, wenn das Gesetz schweigt, gehe ich zum Propheten. Wenn die Propheten keine Weissagung haben, gucke ich im Gesetz nach. 2 Gottesbegegnungen, 2 Stiftshütten. Und jetzt sagt Petrus, ich habe ja dazugelernt, dir baue ich eine 3. Das heißt, wir erkennen, dass Gott durch dich spricht. Ich erinnere mich an ein Seminar, da habe ich gefragt, was bedeutet es, dass hier 3 Hütten gebaut werden sollen? Und was bedeutet es, dass Christus mit Elia und Mose spricht? Und ein Student hat mutig gesagt, ja, also das ist doch ganz klar, was das bedeutet. Dass Jesus so groß gesehen wird wie Mose und Elia. Dass Jesus so groß gesehen wird wie Mose und Elia. Man soll als Lehrer, als Vater, als Leiter einer Gemeinde ja nie Witze auf Kosten anderer machen. Da rutscht es mir aber raus, dass ich sagte, dass Jesus so groß ist wie Mose und Elia, das war schon das Missverständnis von Petrus. Denn Petrus hat genau mit seinem Vorschlag, 3 Stiftshütten zu bauen, dies auslösen wollen. Das hat er gedacht. Du bist mehr als ein normaler Mensch, du bist wie Mose und Elia. Und der Himmel öffnet sich und Gott selbst spricht. Dieser Jesus Christus ist mein geliebter Sohn. Den sollt ihr hören. Und es wird in der Wolke diskret Mose und Elia weggenommen. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Siehst du schon Jesus allein? Oder ist Jesus nur auch groß, größer, fast der Größte? Unter vielen Bezugsgrößen deines Lebens ganz beachtenswert. Wenn wir fragen, was hat die markinische Gemeinde eigentlich Besonderes gehabt, was sieht denn Markus als das Besondere? Dass sie nichts sahen als Christus allein.
Wir möchten noch beten. Und Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du der Sohn Gottes bist und dass du der Christus bist, der Messias, den dein Volk einmal schauen wird. Und wir danken dir, dass du wiederkommen wirst. Und wir danken dir, dass du unser Herr bist. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du, der wahre Jesus, mein. Und sie sah niemand als Jesus allein. Herr, das brauchen wir, dich. Dich als unseren Herrn, dich als unseren Heiland. Danke, dass du jetzt zu uns gesprochen hast. Amen.